Männer, die weinen, ein Podcast für Männer, die weinen und für alle anderen Menschen. Heute mit Folge 27. Ach Gott, das ist ein sehr früher Sonntag, wie ihr vielleicht an meiner noch leicht morgen geschädigten Stimme hören könnt. Aber es ist wunderschön. Ich blicke auf Sonnenstrahlen, die auf ein Blätterdach fallen, und es ist wirklich sehr malerisch hier an dem Ort, wo ich gerade bin. Ich merke vielleicht, dass ich ein bisschen halle. Ich sende heute aus einem nahezu leeren Raum. Er ist riesengroß, 27 Quadratmeter, denn ich habe bei einem Einzug ein bisschen mitgeholfen übers Wochenende und bin nicht an meinem üblichen Standort. Deshalb heute sowohl verminderte Audioqualität als auch generell so ein bisschen verrückte Umstände und auch meine, ja, allfolgliche Basketballreferenz hält sich in Grenzen, weil die NBA-Playoffs einfach so unglaublich merkwürdig sind. Es verbleiben nämlich aktuell so 4 Teams, um jetzt ins Detail zu gehen, die in den letzten, ich glaube, 10 Jahren nicht in den Conference Finals, die gerade sind, waren. Und man muss sich das so vorstellen, als würden quasi im DFB-Pokalfinale gegeneinander spielen Leipzig, Wolfsburg und das andere Halbfinale, weiß ich nicht, so Augsburg und Mainz. Also alles so Teams, die einem so relativ egal sind und irgendwie nicht so richtig Euphorie erzeugen, es sei denn, man kommt eben aus dem jeweiligen Ort. Ist irgendwie ganz komisch. Von daher ein bisschen verkorkste Umstände heute, aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, den guten Felix virtuell begrüßen zu können. Hallo Felix.
Guten Morgen.
Tja, ich süffel hier an meiner Matte und bin noch ein bisschen verschlafen. Wie geht es denn dir?
Ja, ich habe noch gar nichts. Ich habe gar nichts gemacht heute. Doch, das stimmt nicht. Bin aufgewacht und habe schon
aufgestanden.
Paar Sachen gemacht. Ja, kurz.
Ja.
Hast
du gesnoozt heute?
Ja.
Bist du ein Snoozer grundsätzlich?
Ich finde, ja.
Das ist immer so eine tatsächlich.
Dolle. entweder bin ich von alleine wach. Das passiert auch häufig genug, also da bin ich dann einfach mal weiß ich nicht. Also das Ding ist, seitdem es morgens wieder so hell ist, und damit hört es ja jetzt auch langsam wieder auf. Es hört ab.
Es hört ab, ja.
Genau. Ja, man merkt, wir sind beide noch nicht so ganz auf der Höhe. Aber damit hört es ja jetzt auch bald wieder auf, und da ist es so, ich habe zwar Vorhänge, aber die sind natürlich nicht komplett lichtdicht oder blickdicht. Lichtdicht. Da scheint halt morgens immer die Sonne in mein Zimmer. Das heißt, wirklich ausschlafen in dem Sinne kann ich gar nicht, weil ich immer dann wach werde, sobald hier die Sonne reinscheint. Und das ist.
Das ist doch super halt, eigentlich. Also wenn man davor ausreichend geschlafen hat.
Das wäre großartig, wenn ich nicht irgendwie in letzter Zeit immer so spät erst ins Bett käme.
Und Vorhänge hast du nicht, oder?
Doch, habe ich auch gerade gesagt, Mensch.
Ja, genau, okay.
Ich habe gerade gesagt, ja, hier, willkommen bei Menschen, die gähnen.
Durch die Vorhänge hindurch.
Ich kann dir mal ein Bild zeigen. Bild zeigen. Ja, okay. die schließen zwar eigentlich ganz gut, aber da leuchtet dann immer noch so ein bisschen das Licht aneinander vorbei und so. Mm-hmm. Und, ach ja, keine Ahnung.
Eigentlich ja ganz schön. Ja.
Wie geht's dir denn?
Mir geht es gut. Mir geht es eigentlich ganz gut. Wir haben eine Wohnung, die meine Freundin hier bezieht, sauber geschrubbt, ganz fleißig. Ich habe das Bad auf Vordermann gebracht und sie die Küche. Jetzt kann sowohl gekocht als auch geduscht werden. Das war davor nicht der Fall. Und es wird langsam wohnlicher, aber es ist noch eine ganze Menge Arbeit vonnöten. Mhm. Und ja, vor allem der Balkon. Ich glaube, ich habe noch nie, also ist alles die Schuld des Vormieters, ist irgendwie ganz komisch gewesen. Ich habe noch nie einen so dreckigen Balkon gesehen. Und ich wäre fast in das Vergnügen gekommen, den zu kärchern, aber es war gestern dann doch schon zu spät dafür. Weißt du, was kärchern ist? Ich wusste es nämlich nicht.
Natürlich, klar.
Ich kenne den Begriff Pressure Cleaning aus dem Englischen, also so mit Wasserhochdruck, für alle, die so unwissend sind wie ich, mit hohem Wasserdruck den tief sitzenden Dreck aus Sachen raus spritzen. Es gibt auch so sehr visuell befriedigende Videos auf YouTube dazu, wo so alte Fachwerkhäuser oder nicht Fachwerk, aber so alte Backsteinhäuser oder Vorhöfe damit gereinigt werden. Und das hätte ich auch machen können, bei so einem übelst verdreckten Balkon hätte mir sehr viel Spaß gemacht, aber dazu sind wir jetzt nicht mehr gekommen. Nee, genau, das hätte ich machen können, und ansonsten habe ich einfach Fliesen geschrubbt und eine sehr verdreckte Badewanne wieder auf Hochglanz gebracht. Das war auch sehr befriedigend. Ja, schön. Hier ein Shoutout der Woche an Silent Bang, mit dem man wirklich alles wegkriegt. Keine Produktplatzierung. Finde ich aber sehr fortschrittlich, dass hier ich als Cis-Mann Putzprodukte anpreise in unserer Podcast-Folge. Es zeugt ja nur von meiner Emanzipation, dass ich auch diesen Bereich des Lebens langsam erschließe. Genau, langsam kenne ich mich aus. Ich kenne mich tatsächlich besser mit Putzmitteln aus als so mit Handwerksgeräten. So, ich kann mich nicht über die besten Bohrmaschinen unterhalten, aber bei Putzmitteln geht es mittlerweile. Ja, genau. Nee, und ansonsten, heute ist noch viel los. Du hast es erwähnt, wir haben noch eine Überraschung. Später hoffentlich am Start, wenn wir nicht zu schlecht sind in dem, was wir da tun. Ja. Dann einfach rausgeschnitten werden. Aber ja, wir sind bald divers medial präsent und lassen euch dann nochmal daran teilhaben, was heute so passiert. Ja, und jetzt müssen wir erstmal diese Folge irgendwie über die Bühne bringen. Du hast mich zwar nicht gefragt, aber du hast ja gefragt, wie es geht. Und ich habe diese Woche keine große Angst gehabt. Das war alles in Ordnung. Aber von den letzten zwei Wochen haben wir jetzt eine Pause gemacht, wegen Impfnebenwirkungen. Die Impfnebenwirkungen haben ja auch keine Angst gemacht. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dass Gesundheit sonst ja eigentlich auch eine Angstquelle sein kann und Krankheitssymptome und so. Ja. Aber wieder festgestellt, wie schlecht ich mich einfach fühle, wenn ich nicht zur Gänze gesund bin. Das ist einfach immer eine Qual. Und ich male mir dann so auf, so Gott, stell dir vor, du wirst nie wieder gesund. Und dann ist mein Gehirn erstmal beschäftigt. Aber ich habe so ein ganz bisschen geweint, und zwar, weil ich meinen Kater vermisst habe. Und dann habe ich ein Video von ihm bekommen. Und er sah so niedlich aus. Und ich dachte, oh Gott, das arme Baby ist allein in meiner Wohnung. Dann habe ich eine kleine Träne verdrückt. Aber ja, ich habe ihn auch lieb. Was soll ich sagen? Und jetzt bist du dran. Wie geht's dir denn?
Das ist sehr wholesome von dir. Mir geht's soweit ganz gut. Es ist gerade irgendwie mit meinem Heuschnupfen, den ich habe, Hochsaison. Das heißt, ich bin jeden Tag massiv verschleimt. Ich habe alle Neben- und Stirnhöhlen zu mit Rotz.
Alle Höhlen sind verschlossen.
Über allen Gipfeln ist Ruhe, nee. Infolgedessen bin ich nicht so ganz auf der Höhe. Aber das ist nicht schlimm. Gestern ging es mir echt nicht gut. Erstmal, gestern Abend ging es wieder. Also gestern Nachmittag, Abend war alles wieder okay. Aber so gestern Vormittag, da war ich zwischendurch so, uiuiui, da habe ich ein bisschen Kreislauf gehabt irgendwie.
Ja, ist auch ein Kreislaufwetter. Ist auch wirklich
Kreislaufwetter. Ja, genau. Und dann war ich aber direkt so, oh Gott. aber auch da können wir gleich nochmal drüber reden. Angstzustände halten sich bei mir auch tatsächlich in Grenzen. Ja. Ja. Also das immer mal wieder hier und da, aber halt dann auch eben diese entsprechenden Ängste, auf die wir gleich nochmal genauer zu sprechen kommen. Und geweint habe ich in den letzten zwei Wochen tatsächlich. Immer komisch, aber ich brauche anscheinend immer einen Katalysator dafür. Ich weine eigentlich sehr selten einfach nur aus mir heraus, sondern ich glaube, das ist immer manchmal, also die Emotionen, die sich da entladen, die sind schon irgendwie in mir und haben nicht unbedingt immer direkt was mit der Situation zu tun, in der das getriggert wird. Aber ich brauche immer noch irgendwie irgendwas, was mich da so ins Tränenmeer hineinschubst. Ich oute mich an dieser Stelle jetzt mal, nämlich wie man gemeinhin modern sprachlich so sagt, als Weep, als Mensch, der gerne auch mal Animes guckt. Und wer mich kennt, für den ist das keine Neuigkeit, ja, das aber
weißt du, was ich dachte? Ich dachte Weeping im Sinne von heule. So eine Unterkategorie, so wie man auf eine bestimmte Art und Weise weint oder so. Das wäre jetzt irgendwie wir gewesen. Ja,
okay. Ein Weeb. Mit B hinten dran. Ich weiß gar nicht, woher dieses Wort kommt. Muss ich mal nachschauen. Aber in jedem Fall, ich hab wieder angefangen, Naruto zu gucken.
Und dann hast du geweint.
Und dann habe ich geweint. Weil, also ganz ehrlich, Naruto hat einige Probleme irgendwie mit dem Pacing und hier und da, aber Emotionen verkaufen können die gut.
Ja.
Das geht gut. Also, und das war vielleicht der eine Trigger, den ich da gebraucht habe, um mal wieder weinen zu können. Da habe ich
Tja.
neulich, das war super lustig, ich habe mich auf so eine Stelle beworben, wo es insgesamt 4 BewerberInnen gibt.
Ja.
Und ich habe mit einer meiner Mitbewerberinnen ganz zufällig Donnerstagabend in einem Zoom-Call vom skandinavischen Seminar der Universität Göttingen gesessen, weil Midsommerfest war. Und die da auch irgendwie verbamselt ist, aber auch schon jahrelang nicht mehr da, aber die war dann irgendwann auch da und dann saß man da und dann so, witzig, von all den Leuten, die sich da beworben haben, weltweit, sind es ja eh nur 4 und dann sitzen 2 zufällig in diesem selben Zoom-Call. Lustig.
Die Welt ist klein.
Super klein.
Oh, super klein. Super klein ist auch manchmal die Hoffnung, die man als angstkranker Mensch hat, wenn es darum geht, vielleicht sterbenskrank zu sein, weil man merkwürdige Symptome aufweist plötzlich. Was für eine Markus-Lanz-Überleitung. Ich glaube, ich habe noch nie so eine übermäßig erzwungene Überleitung gemacht.
Gott
Und
sei
darüber
Dank.
reden wir heute. Wir
Ja.
reden, wir, also wir reden grob
Nicht über Markus Lanz, aber
über das
über
Thema,
Gesundheit.
ja, Markus Lanz wird auch nicht ganz gesund, ne? Wir reden über das Thema Gesundheit, wir reden über die Hypochondrie, die es ja als psychische Erkrankung genau in diesem Themenfeld gibt und inwiefern wir beide ja unter leichten hypochondrischen Zügen, manchmal auch schwerer als Symptomen unserer Angsterkrankung gelitten haben schon und wie das generell so Präsenz einnehmen kann im Tag eines Angstkranken. Felix, definier doch erstmal, was denn Hypochondrie ist, denn darum ist, also das ist heute so einer der Themenschwerpunkte.
Genau, also Hypochondrie ist ja wahrscheinlich den meisten ZuhörerInnen ein Begriff. Man benutzt das im Alltag immer ganz gerne, wenn man Leute beschreibt, die besorgt sind, ob ihres Körpers. Ja, also wenn man so sagt, boah, ich habe hier so einen Knubbel am Arm, da gehe ich mal besser mit zum Arzt.
Stimmt, ja, sowas gibt's
Ja,
auch.
ich habe auch so einen Knubbel am Arm, es ist so ein Fettknötchen-Dings. Wie heißen die? Lipom, glaube
Ja,
ich, oder was? Ja, genau.
genau.
Die sind immer ganz gruselig, wenn man die erstmal findet, aber dann machen die ja nichts. Ja, das ist aber, und dann sagt man immer gerne, ah, was bist du für ein Hypochonder? So. Oder auch Leute, die dann sagen, oh nee, irgendwie mir ist ein bisschen schlecht, ich weiß nicht, vielleicht war das Essen nicht gut. Ja, stell dich mal nicht so an, wie Hypochonder. Das ist aber, das wird der eigentlichen Krankheit, die dahinter steht, nicht ganz gerecht. Denn es ist tatsächlich auch eine klassifizierte psychische Störung.
Ja.
Es kommt vom altgriechischen Wort Hypochondria, was für den Bereich unter den Rippen steht. Aber gut, was auch immer das heißen soll. Genau, die Definition dahingehend ist, dass man sich entsprechend stark mit einer bestimmten Krankheit beschäftigt und auch davon ausgeht, dass man eine bestimmte Krankheit hat. Typischerweise ist das dann eben auch so, dass Betroffene von einer wirklichen hypochondrischen Störung, wie sie im ICD-10 definiert ist, ICD-10 ist ja, wie sagt man,
Krankheitenkompendium.
Diagnosetool
Ja.
für psychische Krankheiten. Da gibt es bald Neues, glaube ich.
Ja, soll es seit
ICD-11.
Jahren schon geben.
Ja, ich hab gehört, kommt bald. Naja, und auf jeden Fall ist es dann so, dass die Betroffenen von hypochondrischer Störung tatsächlich auch wieder mehrere medizinische Untersuchungen hinter sich haben, häufig den Arzt wechseln, ja, so zweite Meinung, dritte Meinung, fünfte Meinung und so weiter. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie stark so eine Hypochondrie ausgeprägt ist, wie sehr sich dann auch auf das Urteil von ÄrztInnen verlassen wird. Dass man sagen kann, ja, okay, die haben gesagt, da ist nichts, dann wird auch nichts sein. Oder ob man dann sagt, okay, die haben gesagt, da ist nichts, dann haben die bloß nicht geguckt. So. Und das kann eben auch, und das ist vielleicht ganz interessant, das führt eben auch tatsächlich zu irgendwie unerklärlichen körperlichen Symptomen. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Es ist nicht so, dass man sich irgendwas einbildet und es existiert gar nicht, sondern es ist irgendwas da und das kommt meistens daher, dass man irgendwie auf bestimmte kleine Dinge zu viel achtet. Und durch diese übertriebene Selbstbeobachtung kann es eben dazu kommen, dass man irgendwelche Symptome verspürt, die man aber klinisch überhaupt nicht nachweisen kann. Also dann geht man irgendwie zum Arzt und die machen diese Untersuchung und diese Untersuchung und diese Untersuchung und stellen fest, nee, da ist überhaupt nichts, aber man hat das trotzdem das Gefühl, nee, aber ich habe doch meine Symptome trotzdem noch. Und das ist eben so, das wäre so eine klassische hypochondrische Störung, die ist sehr, sehr selten. Also man geht zwar davon aus, dass ungefähr jeder 20. Prozent, jeder 20. Patient unter Symptomen leidet, die aus medizinischer Sicht in ihrer Schwere der Beeinträchtigung nicht erklärbar sind. Eben sowas, was ich jetzt gerade meinte, wo jemand sagt, irgendwie, ja, ich habe immer, weiß ich nicht, ich habe immer so Schmerzen im Bein. Und dann guckt man und da ist überhaupt nichts im Bein. Und dann sind alle so, ja, sie haben nichts im Bein. Und der Patient, die Patientin ist so, ich habe aber doch was im Bein und sagte, ja, ist ja aber nichts, was wir finden, und dann sind alle unglücklich. Aber Hypochondrie ist wahrscheinlich deutlich niedriger noch als diese 20, jeder 20. Patient, das sind ja dann, was? 5? Nee. Jeder 20. sind 5%, oder?
Ja.
Ja. Die Anteil von wirklich Hypochondern im Sinne dieser klinischen Störung liegt wahrscheinlich so ungefähr bei 0,05% der Allgemeinbevölkerung. Also das sind wirklich nicht so viele. Aber nach den Ergebnissen einer WHO-Studie aus dem Jahr 1997 allerdings zählt Deutschland international zu den Spitzenreitern für hohe Krankheitsangst. Also in
Merkwürdig.
ja, Wohlstandsland wahrscheinlich deswegen.
Ja.
So, weil wir haben so die Möglichkeit, uns relativ viel auch abchecken zu lassen von Ärzten und Ärztinnen.
Ja, auch hoher Stellenwert von so klinischer Reinheit und so,
Ja,
vielleicht auch das,
ja.
ne? Genau. Grundsätzlich sehr gesunde Bevölkerung. Da wird jedes Symptom, ja, wahrscheinlich dann doppelt hoch eingeschätzt.
Tja,
Also
aber
wir
das.
haben gehört, dass es sowohl eine eigene psychische Störung ist, als auch ja, eine Ausprägung einer anderen Störung sein kann, ein Symptom. Richtig?
Ja, genau. Ich weiß
Ja.
gar nicht, ob ich das genauso gesagt habe, aber das ist auf jeden Fall auch richtig. Das kann eben eigentlich auch mal passieren.
Genau, da wo man denkt, man ist krank, aber man, ja, ist es nicht nachweisbar. Das ist ein Riesenproblem, zumal ja auch wirklich Menschen, ich kenne das aus dem eigenen Familien- und Bekanntenkreis, ja jahrelang Leiden mit sich rumschleppen können. Und dann kommen Diagnosen irgendwann, nämlich sie haben folgende seltene Krankheit. Da haben wir im Jahr nur 300 Fälle von oder sowas. Und damit tingelt man dann von Doktorin zu Doktorin und keiner findet was und man durchläuft verschiedenste Stationen. Und also ich habe auch in der Familie wirklich einen Fall, wo dann am Ende eine chronische Krankheit diagnostiziert wurde, nachdem der endlich ein kompetenter Mensch saß, der sofort meinte, ja, das klingt sehr nach dem und dem, machen wir einen Test drauf, ja, sie haben das und das. Ne? Und letztendlich war das eine Riesenerleichterung, als dann endlich eine Diagnose kam. Und das Ganze ist wirklich ein, ja, Psycho-Horror-Trip von Diagnosestation zu Diagnosestation zu rennen und keiner weiß, was mit einem anzufangen. Von daher ist es ja nicht so, dass Menschen, die solche Geschichten mitbringen, auch sofort unter Hypochondrie zu gruppieren sind, sondern nicht selten ist es ja tatsächlich so, dass eine Krankheit meistens eine jahrelange Suche nach Diagnose mit sich bringt, wenn sie selten ist, wenn sie ja einfach nicht so
Ja,
leicht
eben.
diagnostizierbar ist. Und ich denke, da sind auch, also da stoßen wir auch relativ schnell so an die Grenzen vom Gesundheitssystem, ne? Wenn sich die Zeit genommen wird, wenn ja die Menschen vielleicht auch nicht die entsprechende Bildung haben oder so. Also super nachvollziehbar. Und ich glaube, jeder hatte schon mal zumindest im Umfeld so eine Geschichte, wo man etwas hatte, worunter man nichts ja, sofort feststellen konnte beim Hausarzt oder so. Und dann hat man sehr die Reise gemacht und war bei diversen Stationen. Ich habe da schon mal eine Anekdote zu erzählt, aber sie ist inzwischen 20 Folgen her. Ich mache das auch gerne nochmal. Ich habe selber so eine ganz bizarre Krankheitsgeschichte durchgemacht im Jahre 2000, ich glaube 17 oder 18. Und zwar weiß ich gar nicht mehr, wie das losging. Ich weiß es noch ziemlich genau. Also erst hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich hätte Muskelkater in den Beinen. Ich weiß nicht mehr, wann das anfing mit dem Muskelkater. Er war irgendwann da und ich merkte, der geht nicht weg. Meine Beine waren schwer, meine Beine waren chronisch verspannt. So fühlten sie sich jedenfalls an. Ich fand das merkwürdig. Und ich fand das einfach nur merkwürdig, bis ich dann eines Abends im Bett lag und plötzlich haben meine Beine angefangen zu zucken und zu kribbeln. Und da bin ich übelst drauf ausgerastet, konnte auch die Nacht nicht schlafen. Dachte die ganze Zeit nur, was geht denn jetzt ab? Und habe dann als allererstes vermutet, dass ich irgendeine Muskelerkrankung vielleicht habe und dass ich jetzt langsam meine Muskelstrukturen in den Beinen zurückbilden oder dergleichen, weil da auch dieses schwere Gefühl, das ging nicht weg und dieses Zucken ging auch nicht weg, vor allem im Liegen abends. Ich habe mich also hingelegt und plötzlich ging das los. Manchmal auch im Sitzen so ein bisschen, aber ich konnte wirklich dabei zusehen, wie meine Waden gezuckt haben. Das war ganz, ganz, ganz gruselig. Und dann bin ich als allererstes zu einer Chiropraktikerin, die meinte, naja, Hüfte ist schief, sie laufen schief. Ich mach mal ihre Hüfte wieder gerade. Ich so, okay, machen Sie die Hüfte wieder gerade. Dann lag ich auf diesem komischen Chiropraktiker-Innentisch, wo man dann so, wo plötzlich dann so die Hälfte deiner Gliedmaßen durch so Abklappen runterfällt und dann wieder hochgemacht wird. Es ist ja alles alternativmedizinisch. Mittlerweile weiß ich noch nicht, ob ich da noch hingehen würde. Auf jeden Fall war es danach besser. Und ich dachte schon so, ja gut, dann war die Hüfte schief, dann ist das eben so. Vielleicht ist meine Hüfte generell so ein bisschen manchmal verrenkt und dann ist das manchmal so. Habe ich mir also nichts dabei gedacht, es war für ein halbes Jahr weg, dann kam es wieder. Und als es dann wieder kam, dachte ich mir so, scheiße, jetzt hat das nicht geholfen, jetzt bist du wirklich krank. Und ich fing an zu googeln, fatalerweise, wie man das in der heutigen Generation so macht. Setzte ich mich dann also an den PC und googelte so, was da alles möglich sein kann. Und tatsächlich war es so, dass die Krebsdiagnose dieses Mal ausfiel. Dafür hatte ich dann laut Google ja also mindestens Multiple Sklerose. Und dieses Multiple Sklerose-Ding war so das Ding, was ich mir dann in den Kopf gesetzt hatte. Ich dachte so, scheiße, was ist, wenn du jetzt Multiple Sklerose hast? Ich kannte nämlich aus dem Bekanntenkreis jemanden, der das hatte, also auch in meinem Alter, jung Multiple Sklerose bekommen hatte.
Anfang 20, bestes Alter für
Anfang 20 und ich war auch genau Anfang 20, ich glaube 21 oder 22 und dachte mir so, scheiße, jetzt ist dein Leben vorbei, jetzt hast du Multiple Sklerose. Geht natürlich auch gar nicht so schnell, auch beim Essen, dann fällt es nicht sofort tot um. Aber dann habe ich mir irgendwann noch eine krassere Krankheit ausgesucht. Ich dachte nämlich, ja, aber vielleicht ist es ja auch die Stephen Hawking-Krankheit, die amyotrophe Lateralsklerose und da kann man innerhalb von 8 Monaten tot sein. Was ist denn, wenn du das hast? Ja, und dieses Zittern hörte nicht auf, dieses Kribbeln, ich bin dann damit erstmal zur Hausärztin nochmal, hab ein Blutbild machen lassen, weil ich dachte, ja, vielleicht bist du als Veganer einfach gerade mangelernährt, weil du dich nicht anständig mehr bekochst, sondern immer nur so Fastfood-Dinge isst. Vielleicht ist es irgendein Mangel. War es nicht. Alles tipptopp. Also so viel zum Thema vegane Ernährung und Mangelerscheinung. Aber ja, wie gesagt, hat mir nicht geholfen, dass es das nicht ist. Und dann ging der Trip ein bisschen weiter. Ich wurde überstellt zu einem Orthopäden, der hat da ein bisschen rumgedrückt und meinte, ja, wir haben ganz leichte Skoliose, weiß ich nicht, ich sehe da nichts. Röntgenbilder sind alle gut, das ist kein Problem. Ich schreibe ihnen da jetzt mal irgend so eine Diagnose auf und schicke sie damit zum Neurologen. Und ich dachte so, fuck, das ist so der richtig typische MS-Krankheitsverlauf. Erst weiß keiner weiter und dann wird man zum Neurologen geschickt. Oder auch ALS-Krankheitsverlauf. Und dann sitzt man beim Neurologen und der macht dann die Diagnose. Ich war richtig, richtig ängstlich. Und konnte auch inzwischen also nur noch richtig schlecht schlafen, weil meine Beine halt die ganze Zeit gezittert haben und versucht mal mit zitternden Beinen einzuschlafen. Das ist nicht so leicht, beziehungsweise manchmal auch unmöglich. Und hatte dann also diese Überstellung zum Neurologen, habe dann auch zwischendurch Sachen versucht, wie also richtig übertrieben gesunde Ernährung, nur noch halt Salate und wirklich gekochte Mahlzeiten mit ja gut abgewogenen Sachen, Proteinquelle hier und Kohlenhydratquelle da und nicht so viel Fett, kein Zucker mehr, kein Koffein, weil ich dachte, es kann vielleicht ein Koffeinüberschuss sein. Ich war damals immer noch Frühdienst in der Kita, dann brauchte ich viel, viel Koffein, um wach zu sein morgens. Habe ich Koffein weggelassen, hat nichts gebracht, alles nichts gebracht. Und dann war also endlich dieser Tag gekommen, wo ich zum Neurologen überstellt wurde. Da hat man dann ja auch erstmal als nicht Privatpatient ordentlich Wartezeit. Und ich habe mir damals sogar meine Schwester mitgenommen, weil ich dachte, wenn ich da jetzt eine krasse Diagnose kriege, dann kippe ich da aus den Latschen. Das schaffe ich nicht. Dann habe ich sie also gebeten, mitzukommen. Hat sie gemacht, Gott sei Dank. Liebe Grüße an meine Schwester an dieser Stelle. Und dann saßen wir also da und ohne Scheiß, da standen wirklich auch Schilder an der Wand, so, wir helfen Ihnen mit Ihrer MS oder XY-Erkrankung. Und ich so, oh Gott, hier sitzen lauter sterbenskrank und bald gehöre ich auch dazu. Und dann war ich beim Neurologen und der war sehr entspannt und hörte sich dann so an, was ich so schilderte. Und dann sagte ich so, ja, MS, ALS, zitternde Beine. Und er so, was? Echt? Das haben Sie gegoogelt? Das kam da raus? Ja, okay. Haben Sie schon mal was vom Restless Leg Syndrom gehört? Und ich so, ja, habe ich. Das ist psychosomatisch, das ist nicht schlimm. Das ist zwar doof, aber das ist nicht schlimm. Also ja, also das hätte ich jetzt als erstes vermutet. Ja, ich mache mal so ein paar Tests mit Ihnen. Dann habe ich so eine Reaktionsstärke-Testung gekriegt. Da hatte quasi mein Bein mit so ganz leichten Elektroschocks getestet, ob ich das merke. Und ich habe es immer sofort gemerkt. Und dann noch habe ich so ein paar Übungen gemacht, wo ich auf dem Bein stehen sollte. Und nach so ein paar Tests hat er mich dann diagnostiziert mit, ja, also bis alles Quatsch. Sie haben keinen MS und sie haben auch keinen ALS. Und das wird das Restless Leg Syndrom sein. Hier haben sie Tabletten, holen sich bei der Apotheke ab und wenn das schlimmer wird, dann nehmen sie die. Und wenn es nicht schlimmer wird, dann nehmen sie die nicht, so ungefähr. Mhm. Und Gott sei Dank war meine Schwester dabei, denn die hat nochmal nachgefragt. Also, ne, also es ist nicht MS und es ist nicht ALS. Ne? Und dann meinte, nein, es ist nicht. Und ich habe dieses dieses Urteil, diese Diagnose wirklich gebraucht. Und das Krasse war dann, wir haben die Praxis dann verlassen und ich war super erleichtert natürlich. Mein Leben, das sich davor einem jähen Ende nahe wähnte, konnte also weitergehen. Und also wirklich so krass. Und dann gingen wir aus der Praxis und es war so eine Übergangszeit, relativ warm, aber jetzt nicht so warm, dass es zum krassen Schwitzen angeregt hätte. Meine Beine haben angefangen zu schwitzen. Wie sonst was. Es war, als würde all der Stress aus meinen Beinen via Flüssigkeit entweichen, ja, durch meine lange Hose durch. Es hat richtig angefangen zu schwitzen und ich hatte so eine richtige Reaktion, ich kann das kaum beschreiben, und diese Verspannung war weg. Diese Verspannung, die ich die ganze Zeit hatte, diese körperliche Angespanntheit meiner Beine, war verschwunden nach dieser Diagnose. Ich habe diese Diagnose gebraucht, um diesen Psychotrip runterzufahren. Ja, und so kann ich mich hier an dieser Stelle auch outen als Betroffener von manchmal dem Restless Leg Syndrom. Im Endeffekt beschreibt das, dass man eben liegt und die Beine fangen an zu kribbeln. Und dieses Kribbeln ist so ein klassisches MS-Ding. Wenn deine Gliedmaßen kribbeln und es fühlt sich an wie 1000 Nadelstiche, das ist so das typische MS-Syndrom.
Ja,
das ist ja auch die Krankheit der 1000 Gesichter, deshalb kann man das nicht so ganz spezifisch sagen, aber das ist so alles, das ist wirklich das so eins der häufigsten Symptome und deshalb war ich da so crazy drauf. Aber lass mich nochmal zu Ende reden. Ja. Das habe ich manchmal, vor allem in Situationen, wo ich mit Stress ins Bett gehe, das habe ich ganz klar gemerkt. Dann liege ich und im Liegen fangen meine Beine an, so ein bisschen zu kribbeln. Und ein bisschen, manchmal auch ein bisschen zu zucken, aber das ist inzwischen wirklich, weiß ich nicht, einmal im Monat, einmal alle zwei Monate bei mir. Ich bin einfach ein sehr sensibler Mensch, ich spüre Stress ganz stark. Aber das ist meine, ja, Hypochondrie-Geschichte, weil ich am Ende wirklich so war. Ich hatte MS-Symptome, ich hatte Lähmungserscheinungen in den Händen, ich hatte Kribbeln im Handgelenksbereich. Also je mehr ich gelesen habe, desto mehr habe ich gespürt. Und ich war mir am Ende so sicher, dass ich mindestens Multiple Sklerose habe, weil ich so viele Symptome einfach körperlich durch dieses Googlen mir eingebildet hatte. Das war alles weg, nachdem ich diese Diagnose hatte. Und ich also kann nur sagen, das war super belastend. Mir ging es in dieser Zeit sehr schlecht. Ich hatte meine Familie auch eingeweiht darüber und konnte so ein bisschen beruhigt werden von denen auch. Meine Schwester hat zum Beispiel auch gesagt, ja du, aber selbst wenn du MS hast, ne, hier Schubkrankheit, weiß man nie genau, kann sein, dass das gut behandelbar ist.
Durchschnittliche Lebenserwartung über 70 Jahre.
Genau, also das ist alles kein Weltuntergang, ne? Und ich war völlig lost in dieser Zeit und hatte damals auch noch keine Therapie, hatte keine fachliche Unterstützung, kann nur sagen, das ist super ernstzunehmend und das ist für Betroffene wirklich eine Horrorzeit. Für mich hatte sie ein Ende, für viele allerdings nicht. Ja, das ist meine Geschichte dazu.
Ja, ich hatte tatsächlich so ganz ähnliche Gedanken auch mal vor Jahren. Ich hatte keine Diagnose dahingehend, auch keine anderweitige. Es ist nur einfach nie wieder gekommen und dann dachte ich mir so, naja, okay, wenn es nochmal passiert, sorge ich mich dann drum. Und zwar hatte ich Gesichtsfeldausfälle.
Ja. Passiert das auch ist so häufiger, mit, als man denkt, ja.
Das ist einfach mal so mit das gruseligste Symptom von irgendwie allem, was man haben kann, finde ich. Weil ich weiß nicht, ob du sowas schon mal hattest, aber oder wenn jetzt
ich hatte Zuckungen im Gesicht auch damals.
ZuhörerInnen das mal gehabt hat, das ist ein häufiges Symptom auch bei Migräne, dass du guckst und plötzlich fehlt ein Teil deines Gesichtsfelds, also du siehst irgendwie etwas nicht mehr. Also das ist wie so dieser blinde Fleck, den man hat. Ja? Ist nicht so irgendwie so ein schwarzes Loch oder sowas, sondern da ist einfach nichts mehr. Und mir ist das aufgefallen, ich saß in so einer Vorlesung und mein Professor hatte kein Gesicht mehr. Und ich war so, oh no. Oh no. Und da war ich auch ganz fest davon überzeugt, dass ich MS habe. Natürlich auch wieder, ne? Man googelt schön, Dr. Google sagt, ja, Gesichtsfeldausfälle, das könnte MS sein. Ist eines der frühesten Symptome normalerweise.
Ja.
Augen. Augen ist immer eines der frühesten Symptome bei MS und Hände. Augen und Hände. Und dann war ich so, nee, Hände eigentlich nicht. Und dann ein paar Wochen später hatte ich eine Stelle am Bein, die ich nicht mehr gespürt habe. So ein Zentimeter überm Knie. Linker Oberschenkel. Habe ich nichts mehr gespürt. Da war einfach taub.
Ja.
Und ich so, Okay, fuck ja, jetzt hast du es definitiv. Und irgendwie,
Jetzt vorbei.
aber dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, wieso MS funktioniert von den Schüben her, ne? Und dann habe ich festgestellt, das kann gar nicht sein. Das wäre die merkwürdigste MS-Verlaufsform der Welt. Weil ich kann nicht in einer Woche irgendwie Gesichtsfeldausfälle haben und dann irgendwie 2 Wochen später irgendwelche Missempfindungen, die dann auch noch ewig lange anhalten, weil normalerweise MS-Schübe nicht so lang sind, sagt zumindest Dr. Google. Das heißt, das war so ein merkwürdiger Fall, wo ich mich selber dann irgendwie durch genug Googeln irgendwie wieder beruhigen konnte, weil ich so dachte, na okay, vielleicht liegt es auch einfach an deiner allgemeinen schlechten Allgemeinverfassung, mein Freund. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Dann bin ich zum Orthopäden gegangen, habe Physiotherapie gekriegt, weil ich super schiefen Rücken hatte. Seitdem habe ich
Ja.
diese Beschwerden nicht mehr.
Aha.
Das heißt, ich glaube, das lag am schiefen Rücken einfach. Und das ist auch so eine
Ja.
Sache, ne? Schiefer Rücken, Fehlhaltung, das kann alles Mögliche sein.
Ja.
Ne, wenn man wirklich, und jetzt ist jetzt gerade dieser Zeit auch, glaube ich, super häufig. Du sitzt irgendwo und sitzt da irgendwie über dem Schreibtisch gehockt wie so ein Goblin.
Ja.
Dann kriegst du schnell mal irgendwie, weiß
Ich
ich nicht,
richte mich gerade unauffällig auf,
Kopfschmerzen.
weil ich auch schon wieder eine unglaublich beschissene
Ja.
Haltung hier angenommen habe.
Siehst du, ne? Und dann kriegst du
Ja.
natürlich irgendwie mal Kopfschmerzen oder mal irgendwo,
Ja,
weiß ich
der ganze
nicht,
Nacken zieht mit, der ist dann auch
ja.
verspannt. Das kann auch zu Kopfschmerzen, so Spannungskopfschmerzen sind immer eklig auf dem Kopf führen, sodass man schon wieder denkt, oh Gott, mein Hirn, ich habe Gehirnhauptentzündungen oder irgendwas Gruseliges, weil sich die,
Hirnblutungen,
genau, irgendwie sowas.
Aneurysmen
Ja,
quasi.
genau, die guten Aneurysmen, genau.
Ja. Die guten Aneurysmen, die sind ja auch immer dann immer so ein Favorite, weil die werden ja selten diagnostiziert. Das sind
Ja,
ja
ist auch
meistens
schwierig.
Zufallsbefunde.
Genau.
Das heißt, man kann sich immer eingehen, man hätte bestimmt ein Aneurysma, weil das wird ja selten mal getestet.
Genau. Aber ich finde ganz gut, dass wir jetzt auch so zwei Quellen dieser Problematiken haben. Das eine war eine triviale, ja, eine triviale körperliche Geschichte, die alle möglichen Menschen betrifft und so ganz vielfältige Symptome haben kann. Ne, sei es jetzt eben dein Rückenleiden oder auch einfach Kopfschmerzen. So Dinge, die jeder hat. Aber die von ja, besonders sensiblen oder vielleicht auch angstgestörten Menschen, angstkranken Menschen anders interpretiert werden. Und bei mir die Quelle Stress. Ich glaube, das ist auch so das mit am häufigsten. Einfach eine ja, vielleicht gesteigerte Alltagsbelastung oder in dem Moment auch nur seelische Belastung, die dann solche Ausmaße annimmt, dass man für körperliche Veränderungen empfindsamer ist. Das ist ja so eins dieser Kriterien für auch Hypochondrie, die gesteigerte Empfindsamkeit für körperliche Veränderungen, die dann auch zu Fehlinterpretationen führen kann oder zu, ja, zumindest zu einem Stressempfinden, wenn sich was verändert. Und
Das ist.
genauso fängt es ja auch oft an. Ich merke immer noch, wenn ich irgend so ein komisches Gefühl im Handgelenk habe, also was das alles erzeugen kann, aber früher wäre ich darauf wieder total abgegangen. Gerade in dieser Zeit, in der ich dachte, ich wäre irgendwie schwer krank, todeskrank, da kann sowas dann tatsächlich, und das hast du ja auch gerade erwähnt, ein Trigger sein für ganz massive Ängste. Und die sind super alltagsbelastend, die prägen deinen ganzen Alltag. Du kannst keine freie Minute mehr nicht daran denken, wenn du nicht gerade extrem abgelenkt bist. Das ist ganz furchtbar.
Ich kann da auch noch mal eben ganz kurz versuchen, aus dem Nähkästchen zu plaudern, denn ich stecke gerade so ein bisschen mitten in so einer Episode effektiv. Und
Ja,
zwar ist es
habe ich
so,
schon
seit ungefähr
gemerkt.
einem Jahr habe ich massive Probleme mit meiner Ausdauer, also mit meiner Stamina. Ja? Ich kriege super schnell, komme ich an den Punkt, wo ich körperlich massiv erschöpft bin. Also einfach so, das ist, nee, ich habe einen hohen Puls und ich fühle mich, und ich habe das Gefühl, ich kipp gleich um. Und ich habe wirklich auch wirklich Angstzustände, ja, Panikattacken, Todesangst, solche Geschichten. Das ist der Auslöser gewesen, warum ich mich überhaupt mit dieser Angststörung in Therapie begeben habe. Vorher war ich wegen anderer Dinge in Therapie, jetzt bin ich auch wegen der Angststörung in Therapie.
Ja.
Yay. Aber hey. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr lang, dass ich das habe. Mein erster Gedanke war, okay, irgendwas stimmt mit deinem Herzen nicht.
Okay.
Mein erster Gedanke war, okay, du bist jetzt hier so super, du bist ja eigentlich sportlicher Typ, was ist denn da los?
Herzmuskelentzündung. Du dachtest, es ist
Ja,
ein Herzmuskel. Ja,
das war der,
natürlich.
genau,
Natürlich, dachte ich auch schon.
Herzmuskelentzündung
Dachte ich auch schon. Ja,
war
klar.
der erste Gedanke. Ich so, oh, da hast du aber Glück gehabt, dass du nicht gleich gestorben bist beim Training, wa?
Ja.
So, und dann bin ich zum Arzt gegangen, dann haben sie erstmal, sie hat sich das erstmal, also ich, Shoutout an meine Hausärztin, ne? Alle drei Ärztinnen, die da arbeiten, sind so liebevoll und kompetent im Umgang mit ihren PatientInnen, zumindest mit mir, großartig, weil ich bin da hingegangen, ich sagte, ja, und ich weiß nicht, und ich wäre jetzt hier auch nicht unnötig irgendwie, weiß ich, weil ich bin ja dann immer so vorsichtig bei bei Arztbesuchen, ne? Weil
will sich ja auch nicht zumuten, ne?
Ja, ich will ja aber auch nicht, dass die Leute denken, okay, da
da ist
ist
er
wieder
wieder.
dieser Mensch.
Häuser!
Der Mensch mit den eingebildeten Symptomen, ja, so mit so einem Kopftätscheln, ja, so will man ja auch irgendwie nicht behandelt werden.
Alles schon
Und
passiert.
deswegen versuche ich da auch selber immer so ein bisschen kritisch mit umzugehen, auch wenn ich das irgendwie erzähle, wo ich dann, mittlerweile sage ich ja immer so, ja, also ich habe halt auch eine diagnostizierte Angststörung, es kann auch einfach sein, dass ich Angst habe, aber die sind trotzdem immer sehr zuvorkommend. Und da war es dann auch so, da haben sie gesagt, ja, okay, Herzmuskelentzündung, das finden wir raus. Und dann haben sie abgehorcht und nichts gefunden. Und dann haben sie Blutbild gemacht, weil du kannst das ja über bestimmte, ich glaube, Eiweißwerte sind es oder sowas. MedizinerInnen unter der Hörerschaft sind jetzt so, das ist überhaupt nicht richtig. Das kann sein, Entschuldigung. Korrigiert uns bitte gerne. Dann haben sie das gemacht und haben sie gesagt, nee, da ist nichts. Dann haben sie gesagt, okay. Dann habe ich gesagt, ja, okay, aber irgendwie geht es mir trotzdem nicht richtig. Dann haben sie gesagt, okay, machen wir jetzt Lungenfunktionstest und Belastungs-EKG. Ich sage, okay, Lungenfunktionstest unauffällig. Belastungs-EKG, witzig, da ist genau das passiert, wovor ich die ganze Zeit Angst hatte. Ich habe so einen kleinen Zusammenbruch gehabt. Und das war großartig irgendwie, weil wie kacke wäre das gewesen, wenn das nicht passiert wäre, während da einer daneben sitzt und das prüft, weißt du? Dann hätte ich mir wirklich gedacht, okay, was denn jetzt passiert?
Ja.
Aber nein, ich saß auf diesem Fahrrad. Ich weiß nicht, wer schon mal ein Belastungs-EKG gemacht hat. Hast du mal ein Belastungs-EKG gemacht?
Nee, noch nicht.
Nee,
noch
okay.
Nicht.
Also
vielleicht eines Tages mal.
Du sitzt auf so einem Übungsfahrrad, ne? Und dann hast du so diesen lustigen EKG-Oktopus
an dir dran. Schwere Stufen eingestellt, ne?
Genau, und das wird immer schwerer mit der Zeit. Und der Gedanke ist, du fährst da so lange, bis du nicht mehr kannst. Also entweder bis das Ding ausgelastet ist oder bis du zusammenklappst. Das ist schon wirklich der Gedanke. Also es ist wirklich der Gedanke, dass du am Ende super fertig bist mit der Welt. Also du musst das so lange machen, bis entweder das Ding nicht mehr kann oder dein Kreislauf nicht mehr kann.
Ja.
Und ich habe das gemacht, fast so ein bisschen koinzidiert. Also das ist so, ich war auf der letzten Stufe vom Test irgendwie und dann gleichzeitig ist irgendwie auch mein Kreislauf abgekackt. Die habe ich nicht mehr ganz zu Ende gekriegt. Dann haben sie mich auf die Liege gelegt, haben meine Beine hochgelegt, haben Blutsauerstoff gemessen, Blutzucker gemessen, haben auf die, weil die haben ja gerade die ganze Zeit Herzfrequenz und Blutdruck gemessen, ne, und haben gesagt, nee, das ist vollkommen im Rahmen. Da ist nichts Ungewöhnliches. Sie haben keinen ungewöhnlichen Herzschlag, sie haben keinen ungewöhnlich hohen Blutzucker, sie haben keinen ungewöhnlich niedrigen Blutzucker, sie haben wunderbare Sauerstoffsättigung im Blut. Hier ist nichts.
Ja.
Das Problem war, beziehungsweise das Problem ist, ich habe ja meine Probleme immer noch. Dann kam die Überweisung, weil ich so sagte, ich habe auch manchmal so dieses Gefühl, ich kann nicht richtig Luft holen. Dann kam die Überweisung an einen Lungenarzt und Allergologen. Da haben die mich nochmal auf, nicht Herz und Nieren, sondern auf Lunge durchgetestet. Und auch da haben sie festgestellt, meine Lungenfunktion ist vollkommen im Rahmen für einen Menschen meines Alters. Aber ich bin allergisch gegen alles. Das weiß ich jetzt. Ich weiß nicht, inwiefern das für meine Ausdauerprobleme wichtig ist. Wahrscheinlich eher nicht so. Aber es ist schön zu wissen, dass ich gegen Hausstaub und alle Gräser und irgendwas allergisch bin. Denn das erklärt, warum es mir im Sommer manchmal einfach so dreckig geht. Ja. Ich habe das nie gerafft, aber ich habe halt... Das Ding ist, ich habe immer gedacht, Heuschnupfen ist so, ja, und man niest und irgendwie... und
alles
man
so
man
dick und so.
Ja, aber bei mir ist halt, ich habe so richtig volle Nebenhöhlen immer. Und das ist halt... so richtig eklig, weil dann hast du auch irgendwie Orientierungsprobleme manchmal und so ein bisschen Schwindel und so, weil du halt den ganzen Kopf voller Rotze hast.
Ja.
Das sind immer so super unspezifische, aber unschöne Symptome. Ja, aber wenigstens das weiß ich jetzt. Und woran meine Ausdauerproblematik liegt, das weiß man immer noch nicht. Es kann noch die Schilddrüse sein, die werde ich jetzt nächsten Monat testen lassen. Das wäre auch irgendwie in Anführungszeichen mal dran, weil sowohl mein Vater als auch meine Mutter Schilddrüsenprobleme haben. Ist übrigens beides eine Autoimmunerkrankung, was die haben. Basedo und Hashimoto. Und ich habe selber auch keine Ahnung. Ich bin aber auch nicht davon überzeugt, dass ich irgendeine seltsame tödliche Krankheit habe. Ich hoffe momentan einfach irgendwie, dass sich das doch noch irgendwie körperlich erklären lässt. Ich kann euch aber genau sagen, warum, wenn es sich nicht körperlich irgendwie durch eine Krankheit erklären lässt, dann müsste ich mir den Schuh anziehen, dass ich mit 26 Jahren einfach so unglaublich untrainiert und außer Form bin.
Dass was angesichts Corona ja durchaus sein kann.
Dass ich keine 10 Squats mehr kann oder danach irgendwie so richtig winded zu sein.
Das,
kann ganz sein, ehrlich, wenn es das dann ist, dann weiß ich Bescheid, dann ist mir das irgendwie peinlich und ich muss mal da ein bisschen dran arbeiten. Aber
also ja, ganz ehrlich, ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, als ich mit 18 Jahren und durchaus Übergewicht und also wirklich keinem sportlichen Aktivsein nebenbei 10 Liegestütze gemacht habe, versucht habe, 10 Liegestütze zu machen. Ich war völlig am Ende. Ich war völlig am Ende, mit 18 wohlgemerkt, ja. Und ja, dachte mir dann so, tja, als Judo-Kind mit 7 konntest du 40 am Stück, was ist passiert? Also ist es definitiv absolut möglich, einfach unfit geworden zu sein. Und auch wenn du davor sehr, sehr sportlich aktiv warst vor Corona, habe ich jetzt auch von ja quasi einem Mediziner gehört, dass auch das Herz in Bezug auf sportliches Training unglaublich schnell wieder abbaut, also quasi eine Zeit lang sehr trainiert ist, aber dass dieser Trainingsrückschritt und die körperlichen Folgen, die damit einhergehen, viel schneller geht, als einem das lieb ist, auch in Bezug auf Laufen gehen und körperliche Ausdauer. Also das geht richtig schnell, dass das einfach nicht mehr da ist oder nicht in der Form da ist, dass es einen fit hält. Das ist wahrscheinlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich natürlich, aber auch bei dir hören wir jetzt ja wieder heraus, der lange Trip über verschiedene FachärztInnen, die Ungewissheit, die eben belastend ist, die Symptomatik, die nicht weggeht. Und ich glaube, es wäre auch ja für deinen Hören wichtig, da einen Abschluss zu finden. Nur ist
ja,
also das Witzige ist, ich hatte das Glück, diese Endstation neurologisch zu haben. Und es war für mich ganz klar, wenn der nichts weiß, dann ist es nichts. Ne? Und ich glaube, diese Gewissheit oder diese Gleichung gibt's in deinem Hören im Moment noch nicht, sondern es ist quasi Open End. Ich hab's noch.
Ich häng's momentan noch so ein bisschen an die Schilddrüse.
Genau, ich glaube, das ist dann so deine gedankliche Endstation.
Das könnte dann hoffentlich meine gedankliche Endstation werden. Und wenn das dann so ist, dann ist es so, ja.
Ja, genau. Aber ich glaube, es ist auch schwierig, gerade als junger Mensch chronische Symptome zu akzeptieren, zu ertragen.
Ja.
Das ist jetzt so. Mir sagte dann zum Beispiel auch in dieser Zeit ein Freund, der ist super, super sportlich, der läuft quasi jede Woche mehrere Halbmarathons durch ganz Berlin, kennt sich deshalb gut aus in der Stadt, ist ganz witzig, der meinte, er wacht quasi jetzt mit über 30 jeden Tag auf und irgendwas tut ihm weh. Sei es durch Muskelkater oder durch verkürzte Regenerationszeiten. Es ist eigentlich nie so, dass er aufwacht und alles ist gut. Diese Zeit ist ja einfach vorbei. Und er hat mich damit zu beruhigen versucht, aber ich dachte mir so, boah, eigentlich traurig. Aber ja, vielleicht ist das so.
Auch wie geht's mit 26 schon so?
Also, vielleicht muss man das akzeptieren, dass man sich dann eben aktiver dafür entscheiden muss, dagegen zu steuern, sei es mit irgendwelchen Dehnübungen oder mit körperlichen Aktivitäten, die vielleicht auch ein gewisses Maß der Belastung nicht überschreiten. Genau, also es kann einfach sein, dass einem schneller was wehtut, je älter man wird. Und das zu akzeptieren ist aber als junger Mensch, glaube ich, unglaublich schwierig. Und wenn es dann solche chronischen Sachen wie Ausdauer und Erschöpfung betrifft, dann ist es nochmal was anderes, weil das auch für mich total ein Trigger ist, wenn ich merke, ich bin nicht belastbar, wenn ich merke, ich bin einfach chronisch erschöpft. Das hatte ich im Rahmen von irgendeiner Erkältung dieses Jahr zum Beispiel auch, dass ich mich vor allem erschöpft gefühlt habe. Und dann bist du ja nicht mehr lebensfähig. Ich hatte dann auch sofort Angst vor diesem chronischen Erschöpfungssyndrom. Da habe ich nämlich mal die Dokumentation drüber gesehen.
Ja, das ist furchtbar.
Zu schlechtesten Zeitpunkten, Leute, die dann nur noch im Bett liegen und nichts mehr können. Das ist auch ganz gruselig, weil man ja auch aktiv sein möchte, weil du auch vorgelebt kriegst, dass jetzt so die Phase ist, in der du so am aktivsten sein kannst in deinem ganzen Leben, was auch Quatsch ist. Aber genau, also dieser Kontrast Jugendlichkeit, Jugend und Gesundheit, das soll da stimmen. Und das ist natürlich auch nicht inklusiv gedacht, weil wir gesellschaftlich einfach nicht alle absolut gesund sind in diesem Stadium und dass Krankheiten und psychische, körperliche Belastungen auch in der Jugend vorhanden oder in der jungen Adoleszenz, im jungen Erwachsenenalter vorhanden sind, das ist ja absolut normal eigentlich. Niemand ist wahrscheinlich so komplett gesund. Die wenigsten können sich darüber freuen, haben keine Allergien, haben keine Wehwehchen ab und zu. Das ist völlig normal eigentlich. Ich denke, dass auch dieses Denken das befeuert, dass man sich schnell in so leicht hypochondrisch geprägtem Denken wiederfindet, auch als Angstkranker, dass man die kompletten Umstände außer Acht lässt. Das hatten wir jetzt auch schon öfters. Man blendet nicht genug aus. Ne? Man blendet nicht genug aus, dass der Körper sich auch manchmal einfach merkwürdig anfühlt. Man blendet nicht genug aus, dass man würde solche Sachen wie meine Hand kribbelt, mein Handgelenk fühlt sich komisch an. Das würde man als, ja, vielleicht auch als nicht angstkranker Mensch vielleicht gar nicht wahrnehmen. Ne? Und unsere Wahrnehmung ist an der Stelle wieder ein bisschen geschärfter, genau. Wir leiden unter Selbstüberwachung und wären wir weniger sensibel, dann wäre das für uns gar kein Problem.
Ja. Also meine Therapeutin würde sagen, die Taschenlampe ist sehr weit unten.
Ja. Der Scheinwerfer vielleicht auch in manchen Fällen, wenn es ein bisschen größer beleuchtet wird.
In Berlin wird größer beleuchtet, oder?
Nee, je nachdem, wie schlimm deine Auswirkung ist.
Ja. Das ist wahr. Ja, genau. Und dann ist es halt manchmal einfach so, dass man da auf Sachen guckt. Also ich habe zum Beispiel neulich, hatte ich so mysteriöse Schmerzen in der Hand. Und dann war ich so, was ist das? Wo kommt das her?
Ja, aber eigentlich ist das schon der Moment, in dem du dich dabei ertappen könntest, dass du schon wieder was das sagst, ne?
Ja. Mir ist dann aber selbst eingefallen, woran das liegt. Ich habe ganz, ganz viel, ich arbeite ja viel am PC.
Ja.
Und ich habe einen Laptop und ich hatte bis letzte Woche keine Maus. Oh, und ich habe das alles mit dem Touchpad gemacht.
Oh Gott.
Und es waren halt genau die zwei Finger, die ich fürs Touchpad benutzt habe. Rechte Hand, Zeigefinger, Mittelfinger. Ja. Ich gehe stark davon aus, dass das eine Sehnenscheidenentzündung war oder sowas.
Ja,
es war halt, immer wenn ich mit der Hand irgendwo greifen wollte, haben halt immer diese zwei Finger wehgetan. Ich war so, was ist da los? Und dann ist es mir wie Schuppen aus den Haaren gefallen. wo ich so dachte, ja, okay, liegt vielleicht an der Maus. Aber wir sprachen übrigens vorhin schon über Dr. Google, ne? Wie sagt man? Es gibt da auch einen Ausdruck für, den will ich vielleicht nochmal einwerfen, das ist die Cyberchondrie oder auch Morbus Google, was tatsächlich einfach so ein Umstand ist, dass dadurch, dass so viele Informationen jetzt im Internet frei verfügbar sind, dass man sich gerne auch mal irgendwie laienhaft selber diagnostizieren kann für viele Dinge. Und das in den wenigsten Fällen eine gute Idee ist.
Ja.
Weil man sich da, gerade wenn man so entsprechende Tendenzen hat, so wie wir angstkranken Menschen, man sich immer schnell gerne aufs Negative fokussiert. Also was weiß ich,
Negativity, du googelst deine Symptome. Das haben wir jetzt auch schon häufig
thematisch. Also das ist genauso wie, also ich bin mir ganz sicher, wenn du damals oder als du damals deine Beinsymptome da irgendwo gegoogelt hast, ne? Dann wird irgendwo auf Suchergebnis Nummer 5 oder sowas wird bestimmt Restless Leg Syndrom gewesen sein.
Habe ich auch öfters gelesen, ja, genau.
Aber dann hast du dir bestimmt gedacht, ach ja, aber da, warum das denn?
Ja,
warum
ja,
das denn genau. Unbedingt? Warum nicht lieber MS?
Ja.
So. Auf ein gewisses Maß ist so eine Angststörung nämlich auch immer so ein bisschen so ziemlich dramatisch. Man sucht sich ja immer Dinge raus, die besonders, ach ja, dramatisch sind. Ja, eine ziemliche Drama-Queen oder ein Drama-King, je nachdem. Drama-Royalty, so eine Angststörung. Aber insofern kann unser Rat, glaube ich, schöne Sache. Wenn ihr auch irgendwie so lustige Arzt-Odysseen hinter euch habt, dann wären wir super froh, wenn ihr die mit uns teilt. Einfach nur, damit wir auch nochmal die Gewissheit haben, was heißt die Gewissheit haben, damit wir auch nochmal alle schön voneinander sehen können.
Ja.
Dass das so auch eine verhältnismäßig normale Geschichte ist, einfach, dass man irgendwann hat man immer mal so körperbezogene Ängste.
Ja,
man muss nur wissen, wann gut ist.
Irgendwie. Und also ich finde auch wichtig zu sagen, es ist auch nicht schlimm, wenn ihr das schon exzessiv gegoogelt habt, weil, das hatte ich dann auch in Therapie, der Gedanke dahinter ist ja, wir wollen uns beruhigen, so wie es dir ja quasi auch gelungen ist, dadurch, dass du, also es ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, dass es bei dir positiv gewirkt hat, ne? Aber grundsätzlich sieht man da ja, was das eigentliche Ziel dahinter ist, solche Krankheiten zu googeln. Wir wollen uns beruhigen, weil bei Google steht, folgende Symptome sind MS und zitternde Beine sind nicht dabei. Und dann denkt man sich so, okay, gut, das ist es nicht. Das passiert aber in den seltensten Fällen, weil wir auch in den meisten Fällen Symptome googeln, die total allgemein sind. Also was Kopfschmerzen, wenn man es googelt, alles für Ursachen haben kann, das ist ja völlig absurd. Und auch
und dann,
bei medizinischen Websites, wie zum Beispiel so diesen Netzdoktoren zum Beispiel, da steht immer auch eigentlich als kritische Anmerkung dabei, dass diese Auflistung nicht als Diagnose reicht. Ne? Ja. Und dass man bitte einen Arzt aufsuchen soll, wenn man sich wirklich unsicher ist. Und ich glaube, das ist auch das, wozu ich raten würde, grundsätzlich, wenn solche Symptome über längere Zeit auftreten, verschafft euch ärztliche Gewissheit. Ne? Es hilft nichts, es hilft niemandem und euch am wenigsten, wenn man nur noch zu Hause sitzt, wie das auch bei mir monatelang der Fall war, und durchdreht, weil die Gedankenspirale nicht aufhört, weil der einzige Mensch, nicht mal Mensch, weil das einzige Etwas, das Antworten bietet, eben das Internet ist und auch das natürlich als Diagnosetool nicht ausreicht. Ich habe damals sogar so ein Online-Diagnosetool benutzt, wo man immer weiter anklicken musste, haben Sie das, haben Sie das, haben Sie das und am Ende kam raus, mit folgenden Wahrscheinlichkeiten haben Sie folgende Krankheiten und da war schon wieder MS dabei. Also auch das ist natürlich völlig unindividuell, das ist nicht ganzheitlich gesehen, das kann nicht alle Faktoren berücksichtigen und ist unbrauchbar. Deshalb geht zum Arzt, fangt bei der Hausärztin an und dann lasst euch überweisen. Ne, lasst nicht locker, es ist schließlich eure auch psychische Gesundheit, die da auf dem Spiel steht und es schadet nicht, da eben nochmal ein paar SpezialistInnen abzuklappern und letztendlich zu hören, nein, das ist es nicht, machen Sie sich keine Sorgen.
Es ist nie falsch, sich ab und zu mal auf Herz und Nieren durchchecken zu lassen. Das kann man auch in jungen Jahren einfach mal machen.
Und gerade Männer machen das übrigens auch viel zu wenig. Von daher lieber einmal zu viel zum Arzt gehen. Genau. Und was ich auch noch ganz spezifisch sagen muss, ich habe es mich ja damals nicht getraut, das hat meine Schwester dann gemacht. Fragt ganz konkret, wenn ihr Ängste vor spezifischen Krankheiten habt, könnte es das und das sein? Im Zweifel ist der Arzt, die Ärzte leicht genervt, hat davor keine Angst, aber es ist dann auch ein Arschloch, das da vor euch sitzt. Und in dem Moment, wo man dann hört, nein, das ist Quatsch, weil, ist diese Sorge hoffentlich beerdigt.
Ja. Und sucht euch auch, also das ist, glaube ich, mit so einer der besten Tipps, die ich geben kann. Ich weiß nicht, wie erfolgversprechend das ist, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, sucht euch eine Hausärztin. Ich mache jetzt hier das generische Femininum auf.
Ja,
mach. Haha. Sucht euch eine Hausärztin, die euch auch unbedingt ernst nimmt in dem, was ihr tut. Und sagt, zum Beispiel hatte ich das neulich, ich bin zu meiner Hausärztin gegangen und habe gesagt, ja, also ich bin wegen drei Dingen hier. Zum ersten möchte ich gerne mal eine Überweisung für einen Gentest. Zum zweiten hätte ich gerne ein großes Blutbild für Schilddrüse. Und zum dritten hätte ich gerne eine Prüfung auf Herzmuskelentzündung. Weil Herzmuskelentzündung ist eine Nebenwirkung von dem BioNTech-Impfstoff. Ich wollte das nochmal checken lassen.
Das kann man so einfach checken lassen, dass man eine Herzmuskelentzündung hat?
Ja, das ist ein Bluttest.
Bluttest?
Ja, das ist einfach ein Bluttest. Also wenn die sowieso ein Blutbild machen,
können die das mitnehmen. Ich bin ja auch mit moderner Zeit geimpft worden, das ist auch eine Nebenwirkung.
Ja. Deshalb, also ich bin halt, genau, ich krieg halt demnächst noch meine Zweitimpfung und danach, ein paar Wochen später, machen wir dann diesen Bluttest, wenn die Entzündungswerte nicht mehr so merkwürdig sind. Das ist meiner Mitbewohnerin passiert, die hatte irgendwie ein paar Tage nach der Impfung hatte die einen Bluttest und dann haben die dann irgendwann zurückgerufen und sagten, Entschuldigung, leben Sie noch? Weil die Entzündungswerte waren so hoch.
Oh Gott.
Also das war halt kurz vor Sepsis und gut, die Impfung erklärt's, ne? Aber war schon witzig. Also insofern sucht euch auch da, und meine Hausärztin war großartig, weil meine Hausärztin sagte, ja wunderbar, können wir machen, wann wollen sie? Das war ein 10-Minuten Gespräch und das war absolut entspannt und auch das eine Mal davor, als ich da war, wo die dann sagte, naja, wir haben ja schon mal ein EKG, Belastungs-EKG gemacht, wir können gerne nochmal ein EKG machen und ich meinte so, ja nee, ich glaube nicht, dass das es bringt, also, aber dass sie das einfach angeboten hat, zu sagen so, ja, wenn es sie beruhigt, dann machen wir nochmal ein EKG, so, das ist super angenehm, ne? Also ruhig lieber auch ÄrztInnen suchen, die so drauf sind, dass sie euch auch einfach glauben. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Die das machen, was sie
wollen.
Ich saß auch schon bei meiner Hausärztin und meinte so ein großes Blutbild und sie so, nee, kleines Blutbild reicht. Und ich so, okay, ich bin 20 und möchte jetzt nicht eine Diskussion anfangen mit dieser sehr autoritär auftretenden Frau. Gut.
Ja, schade. Ne? Aber das ist halt so dieses, ja, genau. Es ist halt, sobald du irgendwie, oder naja, aber jetzt sind wir hier und reden ganz viel durcheinander, also sucht euch gute ÄrztInnen, geht einfach gerne zum Arzt, wenn ihr Symptome habt, bei denen ihr nicht wisst, was es ist. Im schlimmsten Fall sagt euch eine ÄrztIn, ja, das ist ganz normal.
Jo.
Also das ist zum Beispiel das gewesen, als ich mit diesem Lipom mal beim Arzt saß, da habe ich das auch mal, also da war ich wegen was anderem da und meinte, ich habe übrigens hier so ein Knötchen am Arm und die guckte sich das einmal an, schob das so ein bisschen unter der Haut hin und her, sagte, ja, das ist Fett. Ich sag, was? Ja, das ist normal, das sind so Fettknötchen, ja, jeder. Also viele Leute. Und im schlimmsten Fall ist das, was ihr hört, großartig, weil dann, ne, so. Aber keine Ärztin, die was auf sich hält, wird euch angucken, wenn ihr hinkommt und sagt, ah, ich habe irgendwie so Beschwerden und würde dann sagen, oh ne, das ist Blödsinn, da wärst du mal lieber nicht hergekommen. So. Und wenn ÄrztInnen das machen, dann müsst ihr euch andere suchen, denn die sind offensichtlich irgendwie merkwürdig bestrahlt. Also sucht euch ÄrztInnen, die euch ernst nehmen, geht gerne zum Arzt, wenn ihr Probleme habt. Versucht möglichst nicht zu viel zu googeln. Meistens kommt da nur Unsinn bei raus.
Ich würde es gar nicht machen, ehrlich gesagt.
Genau, also ne, das, lasst es im besten Fall einfach bleiben. Der Mehrwert ist selten da. Und sonst weiß ich gar nicht. Passt auf euch auf, aber passt nicht zu viel auf euch auf. Manchmal genau. Tun Dinge auch weh. Mal zwickt es und mal zwackt es und wenn es wieder weggeht, dann geht's wieder weg. Also muss man, ja. Müsst ihr immer selber entscheiden, aber ihr kriegt das schon hin, ne? Also.
Genau. Ja, Felix. Hast du eine spontane Idee für eine gesundheitsbezogene Self-Care-Aufgabe?
Eine gesundheitsbezogene Self-Care-Aufgabe. Ach ja, wie wäre es denn, wenn du in der nächsten Woche mal jeden Tag ein paar leichte Dehnübungen machst,
okay,
um ein bisschen zu bekämpfen, dass du immer so komisch vielleicht sitzt. Ja, wie ich halt auch.
Ja, sehr schön. Das kann ich tun. Das kann ich tun. Wie schlimm ist es denn um deine Ausdauer bestellt?
Ja,
kannst du ausdauerbezogene Dinge machen?
Ich kann es versuchen.
Ja, mach mal, pass auf. Ich habe in letzter Zeit angefangen, ganz kleine Joggingrunden zu laufen, jeden Morgen zum Bach werden, damit ich nicht als allererstes meinen Kaffee trinke, sondern mich bewege. Lauf mal, so langsam du kannst, eine Runde um deinen Block. Und wenn du merkst, da geht noch was, also es können 500 Meter sein, ist kackegal, aber lauf. Und wenn du merkst, da geht noch was, dann machst du halt noch eine Runde. Ne? Aber begib dich in Bewegung und guck mal, was das mit dir macht und lauf so langsam wie möglich. Ich meine das ernst. Wir laufen alle zu schnell, wenn wir wieder anfangen zu laufen. Ich eingeschlossen. Lauf ganz langsam und guck mal, ob dir das irgendwas bringt. Und dann berichte uns nächste Woche von deinen
Erfahrungen. Ja, ich hasse Laufen.
Ich weiß.
Gut, na dann.
Machen wir so. Ja, Freunde der Sonne, Freundinnen der Sonne, dann war es das mit unserer Gesundheitsfolge oder Hypochondrie-Folge. Wir machen den Titel ja immer on the fly. Bleibt gesund, beziehungsweise habt weiterhin einen angemessenen Umgang mit eurer Gesundheit, ist vielleicht die differenziertere Aufforderung. Und danke fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir freuen uns, euch nächste Woche oder auch schon ein bisschen früher, je nachdem, wie es mit unserer Überraschung aussieht, begrüßen zu können. Und ja, wir wünschen euch eine gute Woche. Bis dann. Ciao, ciao.